Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Hallo. Wissen Sie, was heute vor 30 Jahren die Top-Meldung des Tages war in Ost- und Westdeutschland? Bleiben Sie bei uns, wir lösen die Frage gleich auf und betreiben damit schon ein bisschen Geschichtsunterricht. Wer erinnert sich noch so genau an 1989? Und was wissen Schüler in Ost- und Westdeutschland heute von dem Jahr des Mauerfalls und den beiden deutschen Staaten DDR und BRD? Leider dann doch nicht so viel, wie man vermuten könnte. Schließlich ist das alles doch noch Zeitgeschichte. Wie also lässt sich Wissen über das geteilte Deutschland vermitteln? Das fragen wir heute in der Sendung. Schauen rein in den Animationsfilm Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte für Schüler ab 10 Jahren. Begleiten ostdeutsche Jugendliche bei einem Besuch des DDR-Museums Perleburg und fragen nach, weshalb Geschichtsunterricht heute wichtiger zu sein scheint denn je.
Den Entwurf für ein neues Reisegesetz hat heute die DDR-Führung öffentlich zur Diskussion gestellt. Alle Bürger sollen danach einen Rechtsanspruch auf Reisen ins Ausland, so auch in alle westlichen Länder, erhalten.
Ja, und das war die Top-Meldung des 6. November 1989. Ein Entwurf für ein Reisegesetz in der DDR. Wochenlang, nämlich seit dem 4. September, waren Bürger des Deutschen Demokratischen Republik schon auf der Straße und artikulierten ihren Unmut über das Regime. Mit dem Entwurf zum Reisegesetz wollte die DDR-Führung Druck aus dem Kessel nehmen. Doch die Bürger waren skeptisch. Sie wollten mehr und vor allem schnellere Veränderungen. Bei den Montagsdemonstrationen an dem Abend gingen landesweit viele hunderttausend Menschen mit. Demokratie jetzt oder nie, skandierten sie. Die letzten Tage der DDR hatten begonnen. Am 9. November, 3 Tage später, war die Mauer Geschichte. Wie viel wissen junge Menschen über diese Zeit? Die DDR ist für Schüler heute manchmal so weit weg wie Napoleon, meinte kürzlich ein Berliner Geschichtslehrer. Und wie ließe sich das ändern? Zum Beispiel durch einen Besuch im DDR-Museum im brandenburgischen Perleberg. Wolfgang Heideck hat Schüler dorthin begleitet.
Also die B kommt bitte mit mir mit, ja? Und das scheint auch ganz gut.
Für die beiden 9. Klassen des Kyritzer Gymnasiums ist heute kein normaler Unterrichtstag. Sie sind ins DDR-Geschichtsmuseum nach Perleberg gefahren. Ob ein nachgebauter DDR-Lebensmittelladen oder eine umfangreiche Bibliothek, kein Thema aus dem Alltagsleben ist hier ausgespart. Jannis, Maria und Mailin haben das meiste von dem, was sie bislang über die DDR wissen, in der Familie gehört.
Also ich war schon mal im Tränenpalast in Berlin und da wusste ich halt, dass es da diesen Grenzübergang gab. Und das mit der Mauer wusste ich halt auch.
Also dass es nicht so schöne Kleidung gab, nicht so viel Auswahl in den Supermärkten.
Also meine Oma hat halt immer gesagt, dass im Osten das Leben an sich ganz gut war, aber manchmal war das echt ein bisschen hart, also wirklich sehr schlimm.
Viel gibt es zu entdecken. Nur an einigen ausgewählten Stellen verweilt Museumsleiter Hans-Peter Freimark, zum Beispiel bei den DDR-Druckerzeugnissen.
Wir hatten ganz tolle Zeitungen. Eine Zeitung hieß Der Demokrat. Wir hatten keine Demokraten. Eine Zeitung hieß Freie Presse. Die hat es nie bei uns gegeben.
Schon seit 10 Jahren kommt der Kyritzer Geschichtslehrer Thomas Settgast mit seinen 9 Klässlern in dieses Museum.
Es ist mir auch selbst ein Anliegen, ein Herzensanliegen, weil ich mich selbst auch mit der DDR-Geschichte intensiv auseinandergesetzt habe und haben musste, weil ich ja auch Anfang 30 war, als die DDR dann in der Friedlichen Revolution sich sozusagen in Wohlgefallen auflöste.
Der eigene biografische Hintergrund ist Motiv für sein Engagement. Thomas Settgast gründete 1989 im Kreis Kyritz die SPD, die damals noch SDP hieß. Beim Museumsrundgang sollen die Schüler und Schülerinnen stichpunktartig einen Fragenkatalog beantworten. Was passierte am 17. Juni 1953? Oder wie war das mit der Mauer? Viktoria notiert schon eifrig. Nicht so leicht, die vielen neuen Fakten zu sortieren.
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Deutschland in 4 Staaten eingeteilt wurde. Also es ist eine komplizierte Geschichte. Also ich verstehe es einfach nicht so ganz, warum das Ganze, also die Mauer, erbaut wurde.
In dem Raum, in dem es um die Überwachungsmethoden der Stasi geht, berichtet Zeitzeugin Gisela Freimark von ihren eigenen Erfahrungen. Auf sie und ihren Mann, damals waren sie das Pastoren-Ehepaar in Neustadt-Dosse, wurden etliche Spitzel angesetzt. Obwohl inzwischen über 70, ist Gisela Freimark unermüdlich für das Museum aktiv, will ihre Erfahrungen an die Jungen weitergeben.
Weil uns wirklich wichtig ist, dass junge Menschen, die ja nun überhaupt keine Vorstellung mehr haben, wie es mal gewesen ist, manchmal nicht mal mehr von den Eltern hören oder von den Großeltern und leider die Freiheit kaum noch so richtig nutzen, sondern was eine Lehrerin vorhin auch sagte, sie fragen viel zu wenig.
Dass in ostdeutschen Familien über das Thema DDR oft geschwiegen wird, diese Erfahrung hat auch die Berliner Autorin und Regisseurin Dörte Grimm gemacht. Sie ist Jahrgang 1978 und Mitinitiatorin eines Zeitzeugen-Lernportals im Netz, das Gespräche mit Jugendlichen vermittelt. Besonders über die Umbruchzeit nach 1989. Einige solcher Gespräche hat Dörte Grimm inzwischen mit Jugendlichen geführt. Oft hatten die sich vorbereitet, auch ihre eigenen Eltern gefragt.
Und deren Eltern sind zum größten Teil jetzt in meinem Alter, ja, also sind ungefähr genau meine Generation. Und da hat sich oft herausgestellt, dass sie zum ersten Mal darüber gesprochen haben, was schon sehr verwunderlich ist.
Woher diese Zurückhaltung kommen könnte?
Dass wenn man immer aus den Medien erfährt, dass man in einer Diktatur gelebt hat und dass Teile des Lebens, an dem man über 40 Jahre lang teilgenommen hat, mit irgendeiner Form von Unrecht behaftet sind, dass es sich dann schwerfällt, ganz locker über die Zeit im Osten zu reden.
Die jungen Leute, die im Perleberger Museum zuhören, sind kaum länger auf der Welt, als Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Was nehmen sie mit heute? Welche Mosaiksteinchen werden bleiben und ihr DDR-Bild prägen? Maylin fand den Vormittag sehr anregend.
Es ist halt so, dass wir vorher nicht so wirklich was darüber wussten und dass es alles ziemlich neu ist.
Auf jeden Fall sei dieser Museumsbesuch eine sehr gute Idee, meint auch die Küritzer Geschichtslehrerin Konstanze Wilke. Schließlich bleibe im regulären Unterricht einfach zu wenig Zeit für das Thema DDR. Was ihr wichtig ist?
Dass man die eigene Sicht mitteilt und den Schülern trotzdem versucht, ja, ein eigenes Denken beizubringen. Ja, dass sie mit diesen Erinnerungen, die wir haben, mit dem, was sie in Lehrbüchern lesen, sich ein Geschichtsbild entwickeln, was sie zum eigenen Denken veranlasst, wo sie kritisch sind, wo sie hinterfragen. Muss nicht alles schlucken, was ihnen vorgesetzt wird.
Nicht alles schlucken, was einem vorgesetzt wird, das ist eine gute Idee. Aber so wenig Wissen über die DDR, über die friedliche Revolution, über den Mauerfall und die Wiedervereinigung bei den Schülern in unserem Land. Sind die Geschichtslehrer daran schuld? Und wie begegnen sie dem Thema? Das habe ich mit Nico Lamprecht vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands besprochen. Er ist Schulleiter der Karl-von-Ossietzky-Schule in Wiesbaden und selbst Geschichtslehrer. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie viel wissen denn Ihre Schüler über die DDR?
Wenn ich den Unterricht in meinen Oberstufenkursen beginne und zum Thema DDR komme, treffe ich auf eine sehr unterschiedliche Wissensbasis. Das ist uns klar, da die Schüler ja aus verschiedenen Systemen zu uns kommen. Und ich glaube, es ist auch der normale Befund für westdeutsche Schülerinnen und Schüler, dass sie relativ wenig gefestigtes Wissen haben. Sie können vielleicht sagen, dass Honecker etwas mit der DDR zu tun hatte. Und sie wissen vielleicht auch, dass da ein Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten bestand. Aber sobald man in die Details geht, wird es oft schwierig.
Wie kommt das, dass Schüler in Westdeutschland, Sie haben es gerade angesprochen, so fast gar nichts wissen?
Nun, da kommt man zu einem Konglomerat an Problemen. Erstens darf man ja nicht so hart mit den jungen Leuten sein. Es gibt ja eine Vergessenskurve. Und selbst wenn sich die Lehrkräfte in der 9. oder 10. Klasse, wo man in die Jetztzeit kommen sollte, Mühe geben, kann es ja passieren, dass Schülerinnen oder Schüler das bis zur 11., 12., 13. Klasse wieder vergessen haben. Zweitens ist es ein Thema, das für 16-, 17-, 18-Jährige fast so weit entfernt ist wie die Antike. Sie haben es nicht direkt erlebt und im Westen fehlt dann ja oft auch die Weitergabe, das narrative Prinzip über Großeltern oder Eltern. Es sei denn, man hat eben da entsprechende Positionen in der Familie.
Jetzt haben wir gerade eben im Beitrag gehört über das DDR-Museum in Perleburg, dass auch in der ehemaligen DDR, also in Ostdeutschland, die Schüler nicht besonders viel wissen, obwohl ihre Eltern, ihre Großeltern ihnen eigentlich erzählen könnten, was in der DDR vorgefallen ist oder was sie erlebt haben. Wie lässt sich das denn erklären?
Erstens verweise ich wieder auf diese sogenannte Vergessenskurve, die auch im Osten vorhanden ist. Aber das zweite Problem ist, dass wir im Osten von Lehrkräften, die im Verband sind, oft berichtet bekommen, das Thema wird nicht von allen Lehrkräften sehr aktiv betrieben, da sie zum Teil eben noch selbst befangen sind. Da haben wir ein ähnliches Phänomen wie nach dem Dritten Reich. 1945, 50, 60 war das in den Schulen auch noch sehr schwierig mit der Aufarbeitung. Und in den Familien wird auch sehr unterschiedlich damit umgegangen. Die Narrative sind unterschiedlich. Ein ehemaliger SED-Anhänger wird seinen Kindern oder Enkeln etwas anderes erzählen als der Oppositionelle oder gar Dissident. Und insofern ist es sehr schwierig, da auf eine feste Basis zu kommen. Der Osten hat sozusagen mehr Geschichte in den Knochen, aber das wird den jungen Leuten, den Schülern und Schülern unterschiedlich vermittelt.
Das Vermitteln ist ja nun eins, da reden wir gleich noch drüber. Das andere ist ja auch das Interesse. Sie haben schon angesprochen, 16-, 17-Jährige sind nicht unbedingt so interessiert am Geschichtsunterricht möglicherweise insgesamt, aber vielleicht auch gar nicht am Thema DDR. Wie versuchen Sie an Ihrer Schule, die Schüler zu motivieren bzw. sie zu interessieren für das Thema DDR?
Man muss entsprechende Materialien anbieten, vielleicht nicht nur Textarbeit betreiben, sondern auch über die üblichen auditiven Medien noch dazu steuern. Ein Video natürlich nicht 2 Stunden lang, sondern in Kürze einblenden und nachbesprechen. Einen Gedenkort besuchen und so versuchen, eine emotionale Basis zu schaffen, damit das Interesse anfängt. Das gelingt. Wir holen auch Referenten an die Schule. Jetzt am 8.11. haben wir zum Beispiel Rudolf Dertinger an der Schule, der einen ganzen Jahrgang aus seiner Kenntnis des Außenministeriums der DDR etwas erzählen kann. Und auf dem Weg bekommen wir die jungen Leute. Zweitens versuchen wir als Geschichtslehrerverband, die Schüler dort abzuholen, wo sie stehen, nämlich im Netz. Es gibt verschiedene Internetportale, Lernangebote, die da entstanden sind oder im Werden sind. Und wenn man den Unterricht damit vernetzt, hat man in der Regel ganz gute Resultate.
Ist es eigentlich für den Geschichtsunterricht wichtig, die DDR als DDR nur zu besprechen oder die DDR im direkten Vergleich zur BRD?
Ja, da haben ja die Lehrbücher und die Curricula mittlerweile eine Wende gebracht. Wir bringen immer diesen Vergleich bei der Geschichte von 1945 fortfolgende. Die doppelte Staatsgründung ist so der Titel dafür und versucht dann immer diese Beziehung darzustellen, natürlich auch im internationalen Kontext. Ab 1990 ist es dann die gesamtdeutsche Geschichte. Dass das nicht überall wirklich funktioniert, das dürfte uns ja nun tagesaktuell deutlich werden.
Umso wichtiger ist Geschichtsunterricht. Das Problem von Geschichtsunterricht ist ja, Geschichte läuft immer weiter, der Stoff wird immer mehr. Was bringt man da unter und wie sortiert man möglicherweise auch bestimmte Themen aus? Da ist es so eine grundsätzliche Frage, die sich aufdrängt. Wie wichtig ist denn Zeitgeschichte im Geschichtsunterricht?
Die ist sehr wichtig, wobei man jetzt nicht sozusagen den Baum ganz unten abschneiden darf. Also wenn ich Geschichte als Demokratiefach bezeichnen und unser Verband legt viel Wert darauf, dass wir ein Demokratiefach sind, dann kann ich auch die attische Demokratie behandeln und die ist wichtig, ja, als Wurzel des Ganzen. Aber wir haben in den Lehrplänen und ich glaube auch im kollegialen Einverständnis die Zeitgeschichte zentral dabei. Eine Lehrkraft, die das verweigert, ist keine gute Geschichtslehrkraft. Und die Lehrpläne legen das ja in der Regel auch sehr exakt fest, dass man mindestens bis zur Wiedervereinigung gerne auch noch etwas weiter im Stoff kommt.
Und was soll man da mindestens wissen? Was wäre so das Mindestwissen, das Sie sagen, das müssen alle Schüler haben?
Dafür reicht jetzt unsere Sendung nicht. Das müsste man ausweiten. Aber es muss ein Systemvergleich einigermaßen deutlich werden, dass man eben nicht meint, die DDR war ein Sozialstaat und die Bundesrepublik war ein bisschen demokratischer. Ja, da muss ein bisschen mehr an Begrifflichkeit kommen. Ein paar Namen müssen da sein, ein paar Kenntnisstände zu wichtigen Ereignissen wie Mauerbau, zur friedlichen Wende oder meinetwegen auch zum Aufstand vom 17. Juni 1953 müssen aus meiner Sicht da sein. Aber über den genauen Katalog, da muss man sich dann leider von Land zu Land immer wieder ganz unterschiedlich einigen.
Jetzt als Geschichtslehrer gefragt, was ist Ihre wichtigste Lehre aus 30 Jahren Mauerfall?
Die wichtigste Lehre ist eigentlich, dass damit noch nicht alles gut war, sondern dass ein großer Prozess angestoßen wurde, der uns heute noch beschäftigt. Und wenn man jungen Leuten diese Perspektive, was war davor, was ist dann bei dieser Wende 1989-90 passiert und wie gehen wir mittlerweile damit um, vermittelt, ist das ein wichtiger Baustein zur Demokratieerziehung.
Ist denn der Geschichtsunterricht in Deutschland richtig aufgestellt?
Also das Wichtigste ist, dass der Geschichtsunterricht weiterhin fachspezifisch erkennbar ist. Wir haben in manchen Ländern die Tendenz, dass Geschichte in einem Konglomerat aus Erdkunde oder Politik, Sozialkunde, ich sage mal, untergeht oder zumindest nicht angemessen vermittelt wird. Dem muss gegengesteuert werden, sonst kann dieses Lernfach und auch Demokratiefach Geschichte nicht funktionieren. Wir brauchen stabile Stundenzahlen. Es gab gerade in Nordrhein-Westfalen jetzt eine lange Diskussion, bis wir da die Stundenzahl ordentlich halten konnten. Wir brauchen ordentliche Verankerungen bis zum Abitur, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Stichwort Halle, das ist ein Land, was nicht ganz unwichtig ist. Gibt es jetzt eine Bemühung, die Oberstufe von Geschichte sozusagen etwas abzukoppeln? Das finde ich unsäglich. Da müssen die Kultusministerien wach bleiben und Geschichte als Fach weiterhin halten. Und ich warte auch darauf, dass der Staat, die Länder oder meinetwegen der Bund uns hilft, wenn wir Gedenkorte besuchen. Da gibt es unterschiedlichste Fördertöpfe. Jede Lehrkraft muss sich immer neu auf den Weg machen, wenn sie entweder NS-Geschichte Buchenwald besuchen will oder DDR-Geschichte Hohenschönhausen mit einer Lerngruppe besuchen will. Wo bleibt der Scheck, den man dann ohne große Bürokratie für seine Lerngruppe gezielt abholen kann? Das wäre ein großer Wunsch.
Ja, klare Worte von Nico Lamprecht vom Geschichtslehrerverband. Geschichtsunterricht ist auch Unterricht in Zeitgeschichte und Demokratie, sagt er. Im Geschichtsunterricht, das haben wir eben im Gespräch mit Nico Lamprecht gelernt, kommt das Thema DDR bzw. DDR und BRD unter der Überschrift Die doppelte Staatsgründung erst in der Mittelstufe vor. Aber auch schon jüngere Schüler lassen sich für das Thema interessieren, zum Beispiel mit einem Animationsfilm. Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte von Matthias Bruhn, ist für Kinder ab 10 Jahren gedacht. Kann Geschichtsvermittlung so funktionieren? Das hat sich Claudia van Laak gefragt, als sie den Film angeschaut hat.
Alles begann in den Sommerferien 1989. Meine beste Freundin Sophie fuhr in den Urlaub nach Ungarn. Sei schön brav, Sputnik, und mach, was Fritzi sagt. Ich blieb zu Hause in Leipzig und kümmerte mich um ihren kleinen Hund, Sputnik.
Fritzi ist 12. Sie wartete sehnsüchtig darauf, dass ihre beste Freundin Sophie aus dem Ungarn-Urlaub zurückkehrt. Doch am ersten Schultag wartet die Klasse vergeblich auf Sophie.
Ich melde, die Klasse ist vollzählig, bis auf Sophie Vollmer.
Weiß irgendwer, wo sie ist?
Was war passiert?
Was glaubst du denn? Die Hippies haben rübergemacht.
Sophie macht nur länger Ferien.
Sophie ist mit ihrer Mutter über Ungarn in den Westen geflüchtet. Für ihre Freundin Fritzi beginnt eine schwierige Zeit. Gleichzeitig ist sie neugierig, lässt sich von der Aufbruchstimmung in Leipzig anstecken. Ihre Eltern haben Angst, versuchen Fritzi davon abzuhalten, sich den Demonstrationen anzuschließen.
Wir kommen nun schon seit vielen Jahren hier zusammen, in der Nikolaikirche.
Wir sind das Volk!
Und ich war mittendrin.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Hast du auch nur eine Vorstellung davon, wie gefährlich das ist? Nicht nur für dich, für uns alle!
Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte, ist ein Animationsfilm für Schülerinnen und Schüler ab 10. Erzählt aus der Kinderperspektive, nimmt er die Zuschauer mit in eine für sie fremde Welt. In die DDR und die Zeit der friedlichen Revolution. Regisseur Matthias Bruhn.
Gerade so die Kinder, die jetzt so im Alter von Fritzi sind, die haben das Thema auch meistens noch nicht in der Schule behandelt. Und wenn sie nicht gerade in einer Familie leben, die vielleicht eine eigene Ost-West-Geschichte hat, dann wird wahrscheinlich auch zu Hause dann nicht so wirklich häufig darüber gesprochen. Wir sind erstmal davon ausgegangen, dass die jetzt 10- oder 12-Jährigen eigentlich wenig, vielleicht sogar gar nichts über diese Zeit wissen.
Nach der Premiere in Berlin wissen die Kinder mehr. Sie sind begeistert, beklatschen die Filmcrew und löchern die beiden Regisseure mit ihren Fragen.
Ich heiße Olivia und ich wollte fragen, warum die Mauer dann aufgegangen ist.
Wann wurde die Mauer geöffnet?
Warum wurde die Grenze als Zaun dargestellt und nicht als Mauer?
Ich wollte fragen, ob man wirklich so nah an den Zaun oder Mauer rangehen konnte wie im Film.
Mein Name ist Anne-Kathrin und ich wollte fragen,
wie die in Leipzig aus Westen Fernsehen gucken konnten.
Ich heiße Milo und ich wollte fragen, wie lang die Mauer war.
160 Kilometer. Diese Antwort ist einfach. Für die anderen Antworten braucht es schon etwas Hintergrundwissen. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt auf ihrer Webseite Filmfenster zusätzliches Unterrichtsmaterial für Lehrerinnen und Lehrer bereit. Allein uns fehlt die Zeit dafür, klagt zumindest der Berliner Geschichtslehrerverband. Vorsitzender Peter Stolz.
Meines Erachtens müsste dann schon die historisch-politische Bildung, also das Fach Geschichte und das Fach politische Bildung, gestärkt werden. Natürlich ist es immer so, eine Stärkung kann nicht immer nur quantitativ sein, dass man sagt, eine Stunde mehr. Aber ohne eine Stunde mehr ist es sicherlich schwieriger. Also es wäre schon besser, wenn eine Stunde mehr käme.
An den Berliner Sekundarschulen wurde das eigenständige Fach Geschichte vor einigen Jahren abgeschafft, mit Ethik, Politik und Geografie zum Fach Gesellschaftswissenschaften zusammengelegt. Jede Schule entscheidet nun eigenständig über die Schwerpunkte. Der Vorsitzende des Geschichtslehrerverbandes geht deshalb davon aus, dass es eine ganze Reihe von Jugendlichen gibt, die die Berliner Schule verlassen, ohne im Unterricht jemals etwas über die friedliche Revolution und den Mauerfall gehört zu haben. Peter Stolz.
Ja, das kann sehr häufig sein, auch im Gymnasium. Wenn eben sich der Fachbereich entschieden hat, nur eine Stunde Geschichte im Schuljahr, ja, in einer Stunde ist natürlich, ne, von 1945 bis heute, da steht ja schon einiges drin, was da eigentlich gemacht werden soll.
Die Berliner Bildungsverwaltung widerspricht dem Geschichtslehrerverband. Wer in Deutsch Christa Wolf lese, der beschäftige sich automatisch mit der friedlichen Revolution. Das sei eben ein Querschnittsthema, dafür brauche es kein extra Fach Geschichte.
Ob das allerdings ausreicht, die Frage lassen wir mal so zum Weiterdenken im Raume stehen bzw. im Äther hängen.
Campus und Karriere. International.
Lehrermangel, schlechte Bezahlung und besorgte Blicke in die zu großen Schulklassen. All das sind keine Exklusivthemen in Deutschland. Auch bei unseren Nachbarn liegt in der Schullandschaft so einiges im Argen. Weshalb dort die Lehrer heute streiken? Ludger Katzmierczak.
In Rotterdam haben etwa 3000 demonstrierende Lehrer mit einem Protestmarsch den morgendlichen Berufsverkehr blockiert. Auch in Amsterdam, Utrecht und vielen anderen großen Städten sind Kundgebungen geplant. Die Schulleiter und Lehrer klagen über eine zu hohe Arbeitsbelastung und relativ niedrige Gehälter. Sie haben die Regierung dazu aufgerufen, den Bildungsetat jährlich um 420 Millionen Euro zu erhöhen. Die Koalition winkt ab, kündigte am vergangenen Freitag aber an, einmalig 460 Millionen Euro extra zu investieren. Das ist dem Schulpersonal zu wenig. Laut einer aktuellen Umfrage machen sich 84% der niederländischen Eltern Sorgen um die Qualität des Unterrichts. Sie kritisieren die häufig zu großen Klassen und den zunehmenden Lehrermangel. Insgesamt beteiligen sich mehr als 4200 Grund- und weiterführende Schulen an dem landesweiten Streik.
Ja, Lehrerstreiks gibt es heute nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Tschechien. An fast 4000 Schulen ist der Unterricht heute ganz oder teilweise ausgefallen. Weshalb? Die Forderungen sind im Prinzip die gleichen wie überall. Zu wenig Lehrer und zu schlechte Entlohnung. In Tschechien verdient ein Lehrer rund 1400 Euro im Monat. Damit liegt das Land unter den 36 OECD-Staaten am unteren Ende der Lohnskala. Und das war's von Campus und Karriere. Mein Name ist Thekla Jahn und ich blicke auf die Themen der nachfolgenden Sendung Corso Kunst und Pop. Da geht es heute um Filme, um die Lindenstraße, um das Wunder von Marseille, um The King, Midway und Rentnerfischen im Hallenbad.